Neil, die Flamme brennt.
Yes.
Wir kommen gerade frisch vom Fernseher weg im Deutschen Haus, haben uns die Eröffnungsfeier der Paralympics hier in Paris angeschaut.
Richtig. 23.37 Uhr ist die Flamme angegangen.
Es ist, Fun Fact, ja keine richtige Flamme, was da brennt. Weißt du das eigentlich?
Nee, tatsächlich nicht.
Erzähl. An diesem Heißluftballon. Das ist derselbe Heißluftballon wie bei den Olympics.
Das habe ich noch erkannt.
Ja, also ich meine gehört zu haben, dass es auch schon bei den Olympics das Ding, das ist Wasserdampf, der angestrahlt wird.
Ah, okay. Ja. Und wo geht das Feuer hin?
Na, das ist das Feuer wird, glaube ich, irgendwo aufbewahrt, aber das Öffentliche ist Wasserdampf, der angestrahlt wird, der aussieht wie Feuer. Mit diesem Fun Fact legen wir los und sprechen gleich über die Eröffnungsfeier und den heutigen Tag. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Neil, frischer Eindruck, Eröffnungsfeier gestern Abend, wenn ihr es hört. Wir nehmen jetzt sofort danach auf. Wie ist dein Eindruck?
Viele Eindrücke, viele Überraschungen auch. Also ehrlich gesagt, Markus Rehm hat mich am Ende ganz schön geflasht. Ich nehme jetzt viel voraus, aber es war so.
Wo kam der her?
Dann war er plötzlich da und hat diese Fackel in der Hand gehabt und ist da einfach auf dem Weg Richtung Ballon. Und man fragt sich, okay, also dass er sie nicht anzündet, damit musste man rechnen. Aber Es war schon sehr, sehr cool, dass er da teil.
Sehr prominent, ja. Ne? Also eine sehr prominente Rolle. Neben unserem Fahnenträger-Duo, also noch ein Star unserer Mannschaft, der eine tragende Rolle gespielt hat. Mhm. Fand ich mega cool, war für uns beide überraschend.
Genau.
Wir müssen morgen mal fragen, ob es für alle anderen auch überraschend war.
Richtig, ja, genau. Also ich meine, ein paar Namen wussten wir ja mit Edina, dass das einfach hier die Runde macht und dass sie die Fahne tragen. Aber dass Markus da auch damit dabei ist, das war echt.
Ich fand es echt cool und ich fand es auch eine besondere, also der Abschluss, so dieser Lauf durch diesen Park, den Invalidenpark, Hammer.
Ja, total. Und dass sie allgemein einfach auch da zu Fuß unterwegs sein durften und eben laufen und den, wo sind sie lang gelaufen? Über den Place de la Concorde? Nein? Doch?
Doch, also das sind über die Champs-Élysées.
Genau, die habe ich gesucht.
Genau, Champs-Élysées und dann am Place de la Concorde, an dem Obelisken war die Show, da war das Stadion quasi, das aufgebaut, Tribünen aufgebaut, Stadion kann man es ja nicht nennen. Genau, das war's. Aber ist halt keine Eröffnungsfeier im Stadion. Ich finde, und
aber die Stimmung, fand ich, ging eher in die Richtung wie bei einer Stadion-Eröffnungsfeier. Anders als auf dem Boot jetzt, wie bei den Olympics. Sondern man hat irgendwie die Vorfreude und die Stimmung bei den Athleten viel stärker mitbekommen, als man das olympisch.
Genau, es war irgendwie, es war offen,
man war näher dran.
Näher dran, aber kompakter wiederum. Ja. Ne? Also ich finde, dieser Ansatz ist, auch wieder draußen zu machen und die ganze Stadt einzubeziehen, genial. Das war bei der Seine schon cool, aber das war jetzt nochmal, fand ich besonders, im Fernsehen, Champs-Élysées, also da sind die ja drüber einmarschiert, haben wir nicht gesehen.
Nee, das stimmt.
Ne? Ja. Und deswegen hören wir jetzt mal rein, wir haben nämlich eine Sprachnachricht oder zwei von unserem Fahnenträger-Duo. Wie die das erlebt haben. Und besonders wollte ich wissen, so was haben sie denn erlebt auf dem Weg, bis die Kamera dann anging. Und die ging ja quasi an, als sie dann ins Stadion Place de la Concorde ankam. Ne? Wie war es denn eigentlich vorher? Erste Nachricht von Martin Schulz.
Sehr berührend. Also als wir über die Champs-Élysées gelaufen sind, hatte ich die eine oder andere Träne im Auge. Und hier war es dann einfach nur Gänsehaut. Und ich bin einfach so glücklich, das deutsche Team anführen zu dürfen und ich habe auch das ein oder andere bekannte Gesicht im Publikum gesehen und das war schon sehr berührend und ich finde es besser als bei den Olympischen Spielen.
Ja, er fasst es selber schon zusammen. Also ja, irgendwie war es nochmal nahbarer.
Ja, war besser als bei den Olympischen Spielen. Kann man auch kann man so sagen. Ich meine, er hat es nicht erlebt bei den Olympischen Spielen. Aber ich glaube, Euphorie ist da, weil er es miterlebt hat und eben nicht vom Fernseher. Und ich glaube auch die bei den Olympischen Spielen auf der Seine auf dem Boot waren, das war auch sicherlich eine
total
tolle Sache.
Aber also auch da heute unterwegs zu sein bei dem Wetter, bei dieser Stimmung, es war schon traumhaft, die Kulisse Es hat schon alles gepasst.
Und es soll schon im Dorf sehr cool gewesen sein. Eine Stimmung aus der Mannschaft gehört, mit der ich telefoniert habe. Da saß sie gerade im Bus zur Eröffnungsfeier und dann sammelt sich das deutsche Team ja immer vor dem deutschen Quartier im paralympischen Dorf und haben da nochmal ein Gruppenfoto gemacht. Und da war richtig gute Stimmung, hat sie erzählt. Martin Schulz kam als letzter, zu spät fast, als Fahnenträger. Gut.
Er kann sich's leisten.
Er kann sich's leisten, genau. Aber muss wohl eine tolle Stimmung gewesen sein. Was sagst du zu den Outfits?
Ich mag die Outfits, ich finde sie einfach richtig cool. Also sie waren schon auch wieder, also jetzt auch beim Schauen gemeinsam, man hat, natürlich ist es eine kleine Modenschau da insgesamt, aber das Team kam schon richtig gut, richtig gut weg.
Gut. Ich fand auch so dieses gemischte Gelb-Rote Gemisch, dann die schwarzen Hüte dazu. Genau. Manche hatten ihre schwarze Jacke oder den Jumpsuit an.
Genau,
offen, der war schwarz. Wir sahen bunt, aber wir sahen nach Deutschland aus.
Ja, total.
Also richtig, richtig cool.
Und stilvoll war es auch.
Ja,
deswegen.
Voll. Also Adidas, vielen Dank. Top Outfit kam nämlich, das muss man auch sagen, bei den Eröffnungsfeier Olympisch nicht so rüber. Mhm. Regencapes an, die Jacken an, also diese bunte Vielfalt war nicht so zu sehen. Wir haben noch eine Sprachnachricht von Edina, war ja Fahnenträger du, wie sie es wahrgenommen hat.
Ja, da das jetzt ganz anders ist als bei allen anderen Spielen, nicht im Stadion oder so, wussten wir ja nicht so genau, was auf uns zukommt. Aber es war gigantisch, hier mit dieser Kulisse hier einzulaufen, die Menschenmenge. Also es war fantastisch.
Gigantisch.
Ja.
Mich berührt das richtig, wenn es diesen Sportlern so sehr gefällt, dass die diese Bühne, dass man ihnen das Erlebnis schafft.
Und wenn man sie auch immer wieder neu begeistern und überraschen kann, weil jetzt sind sie ja wirklich auch keine Newcomer mehr, sondern haben ja schon die ein oder anderen Spiele erlebt. Also
Chapeau, sagt man, glaube ich, auf Französisch an Paris.
Richtig guter Start.
Richtig, richtig guter Start. Hat uns gefallen. Und jetzt würde ich trotzdem sagen, schwenken wir weg von der Eröffnungsfeier, weil wir wollen ja auch zum Sport und blicken auf den heutigen Tag.
Genau, was steht an? Ziemlich viel für den ersten Tag. Es geht ganz schön rund, würde ich sagen. Hast du schon ein Highlight? Hast du einen Fokus?
Wir haben eine Sache noch vergessen. Dein großer Moment. Hast du einen großen Moment von der Eröffnungsfeier?
Ja, habe ich tatsächlich. Es war der Moment, als, wie nennt man es? Es sind keine Düsenjets, aber
doch,
die drei
nennen sie Düsenjets.
Es waren Düsenjets, die man erst im Fernsehen gesehen hat, wie sie da bei der Eröffnungsfeier die französische...
Waren das nur drei? Waren das nicht fünf oder sieben?
Es war die, ich glaube, es waren drei, die mehrere so
Farbstreifen
hinter sich hergezogen haben.
Ich habe ein Foto.
Ja, schau mal nach. Wie auch immer, auf jeden Fall, während du das Foto suchst. Für mich waren es drei, weil sie die drei Farben der französischen Flagge hinter sich hergezogen haben. Und man hat sie erst im Fernsehen gesehen. Und kurz danach sind sie einfach direkt über unser Stadion geflogen. Und das hat einem wieder so bewusst gemacht, wie nah wir eigentlich dran sind und wie...
Acht.
Es sind acht, ja gut.
Aber
für mich waren es drei.
Ja.
Genau. War in dem Moment einfach nur cool, dass sie da waren und man dieses Gefühl hatte, so nah dran zu sein und so mittendrin, dass dieses deutsche Haus einfach wirklich Teil dieser Paralympics ist und einfach diese Verbindung hat. Oder?
Ich saß drin, hab sie dann gehört und war so, ah verdammt, ich hab sie verpasst. Und dachte ich, aber Neil ist draußen, der kann das mir erzählen.
Ja, doch. Ich habe es nicht geschafft, ein Foto zu machen, das haben die anderen gemacht. Ja. Aber für mich waren es ja auch nur drei und keine acht. Ich war sehr geflasht scheinbar von dem Moment.
Ja, mein großer Moment war Applaus für die deutsche Mannschaft, aber Applaus auch für Österreich. Weil wir sind ja hier im House of Friends, das deutsche Haus ist mit dem österreichischen Haus zusammen, auf einer Ebene, in zwei getrennten Bereichen, aber wir haben auch einen gemeinsamen Bereich und das ist auch nochmal cool. Also das macht es mir auch nochmal bewusst so, ne? Da war dann, das war kleines Geheimnis, es war ein dicken mehr österreichischer Applaus. Es war lauter.
Ich habe mich fast nicht getraut, es zu sagen, aber ich würde auch sagen, dass es für die Österreicher fast lauter war.
Ja, man muss auch sagen, heute war es sehr ruhig hier im Deutschen Haus, alles gut so und es war sehr viel Servicepersonal. Also wir hatten sehr leckeres Essen, gibt es hier auch sehr viele österreichische Spezialitäten.
Mhm.
Und da hat das Servicepersonal, glaube ich, extra laut geklatscht.
Das stimmt.
Ja.
Ja.
Okay, das aber jetzt nochmal als Abschluss. Blicken wir auf heute. Ich finde, geht direkt mit einem Kracher los, 10.30 Uhr. Mannschaftssportarten tragen ja nicht nur bei den Olympischen, sondern auch bei den Paralympischen Spielen so so eine ganze Mannschaft mit. Auftakt, Rollstuhl, Basketball, Männer, Deutschland, Großbritannien.
Ja. Wird schon mal ein guter Start, ein Highlight, oder?
Wird ein Highlight und wird super schwer. Weil Großbritannien Bronze geholt in Tokio, immer mit vorne dabei. Die deutschen Männer warten seit 1992 auf eine paralympische Medaille. Mhm. Und noch, sie haben das Turnier reduziert. Mhm. Es treten nur noch 8 Mannschaften an. Heißt, da ist die Creme de la Creme. Die deutschen Männer haben sich echt schwer getan, sich überhaupt zu qualifizieren. Haben sie am letzten Drücker geschafft. Der Trainer hat gesagt, das ist das bestbesetzteste paralympische Rollstuhl-Basketball-Turnier, was es je gab. Und da kann trotzdem alles passieren. Morgen ist Standortbestimmung direkt.
Ja, wir sind bereit für Überraschungen. Wir drücken die Daumen, dass sie da gut reinstarten. Ich glaube, es kann euphorisieren, so ein Start, ein Highlight wie gestern die Eröffnungsfeier.
Voll. Haben wir Bock drauf. Bleiben wir beim Mannschaftssport. Morgen Abend, heute Abend 19:30 Rollstuhl Rugby. Vorrunde Deutschland-Japan. Ähnliche Voraussetzungen, wir sind da nicht der Favorit, kann ich verraten.
Ja, aber dass wir dabei sind, ist auch schon wieder echt eine starke Nummer.
Seit 2008 das erste Mal wieder eine Rollstuhl-Rugby-Mannschaft aus Deutschland bei den Paralympics dabei. Was gibt es noch zu sagen zu Rollstuhl-Rugby? Ich frage dich jetzt, Neil. Fun Fact. Wir müssen es ein bisschen erklären.
Rollstuhl-Rugby?
Ja, Männer und Frauen spielen zusammen.
Gemischt, stimmt, ja. Ein Mixed-Team sozusagen. Ja.
Wir sind gespannt. Also ich bin noch Rollstuhl-Rugby, also Basketball-Rollstuhl kenne ich, habe ich, aber Rugby bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, tatsächlich bin ich da auch. Ich glaube, da geht es ganz schön heiß her und es ist relativ grob.
Grob, ja. Ich wollte brutal sagen, aber grob ist, wir gucken mal, morgen sagen wir euch, ob es grob oder brutal war.
Richtig, genau.
Ja. Gut, das sind Mannschaftssportarten. Gibt morgen auch noch so einige Vorrundenpartien. Ja.
Viele Teams sind am Start. Also irgendwie ist morgen gefühlt der Tag der Mannschaften und Teams, weil Tischtennis im Bahnrad, überall sind wir. Oder nicht überall, aber an vielen Stellen sind wir zu zweit auf dem Feld. Also die Tischtennisspielerinnen und Spieler fangen im Mixed fangen sie an, aber auch im Doppel der Herren und im Doppel der Damen. Dementsprechend sind wir da echt auch.
Und können morgen schon eine Medaille sicher haben, denn das Damendoppel fängt schon im Viertelfinale an, meine ich.
Richtig, genau. Und haben heute Abend dann auch schon das Halbfinale. Also da entscheidet sich dann tatsächlich schon, wenn sie es ins Finale schaffen.
Na, ich meine, es wird Bronze gar nicht ausgespielt. Das heißt, wenn sie das Viertelfinale gewinnen, haben sie eine Medaille sicher. Ein Spiel, Medaille sicher, wissen wir morgen Abend schon.
Das wäre ein guter Start.
Sind wir sehr gespannt drauf. Und die deutschen Tischtennis-Mannschaften, immer sehr erfolgreich. Nur Mannschaften gibt es diesmal gar nicht. Haben sie geändert? Genau. Gibt keinen Teamwettbewerb mehr im Tischtennis.
Dafür sind die Doppel jetzt neu.
Doppel und Mixed neu dabei. Damit starten sie. Sind wir mal gespannt. Auch Valentin Baus dabei.
Stefanie Grebe. Und die haben auch ein toughes Programm. Also die starten morgen im jeweiligen Geschlechterdoppel, aber auch im Mixed-Doppel. Also die haben morgen, Stefanie hat drei Spiele und Valentin hat auch schon 2 und für die geht es dann weiter in den nächsten Tagen mit den dann weiteren Spielen und danach ja auch noch im Einzel. Ja,
also. Und ich habe auch gehört, es ist aber auch, wir erwarten vielleicht da schon wieder Medaillen, ne? Das haben wir bei den deutschen Tischtennismännern, Frauen beim Olympischen Spielen auch, da haben wir gemerkt, das ist nicht so einfach gewesen. Wir erwarten krasse Stimmung, weil es war ein leichter Tischtennis-Hype in Frankreich nach den Olympics. Aber wir müssen auch gucken, hab gehört, durch Corona, Setzlisten schwierig, die können früh auf Chinesen treffen, weil die wenig Turniere gespielt haben, also ist ein bisschen eine Wundertüte, was dabei rauskommt. Also es kann tougher sein als die letzten Male.
Und die Kulisse ist wohl, also die olympischen Kollegen haben das wohl auch erzählt, gar nicht so einfach, weil da wirklich Stimmung in dieser Halle ist und du dann dich auf dein eigenes Spiel zu konzentrieren.
Thomas Schmidberger habe ich gelesen, auch. Der spielt mit Valentin Baus Doppel.
Genau.
Der hat richtig Bock. Der hat richtig Bock, dass es laut ist, weil er gesagt hat, auch die sollen auch gegen mich sein, das spornt ihn an.
Ja.
Dank you. Olympisch hat aber gesagt, das ist echt nicht einfach, weil du hörst noch nicht mal den Ball, der auftippst manchmal.
Mhm.
Und das macht es wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Wir sind gespannt, wie das ausgeht. Vorrunde haben wir noch im Boccia.
Richtig, genau. Mit zwei Athleten. Eine Athletin, ein Athlet. Boris Nikolai ist tatsächlich auch, habe ich nochmal nachgelesen, der bisher erste Para-Boccia-Spieler, der
männliche, ne?
Männlich, genau, ja. Der 2021 dabei war und damals war er sozusagen der allererste, der für Team Deutschland jemals an den Start ging. Und bei Anita kann ich es jetzt gar nicht sagen, ob sie die erste ist auch, die jemals für Team D an den Start ging oder ob es schon mal jemanden gab, eine Dame, die vorher für Team Deutschland am Start war. Boris hat auf jeden Fall 2021 da sein Debüt als männlicher Para-Boccia-Spieler gegeben und die starten morgen auch in ihren Wettkampf, genauso wie Flora Klim.
Das wollte ich nämlich sagen. Bogenschießen, Flora Klim, total spannende Geschichte. Ist auch die letzte Folge, Hörempfehlung, letzte Folge des regulären Podcasts vor den Spielen mit Flora Klim und da erzählt sie ein bisschen was, wie sie sich überhaupt qualifiziert hat.
Super spannende Geschichte.
Durch Zufall? Ein wenig?
Ja, ein wenig, weil, ja, genau wie du sagst, sie war für diesen Wettkampf eigentlich einfach nur noch angemeldet oder schon nominiert, bevor sie sich für eine OP entschieden hat, die ihr Leben in dem Sinn schon sehr verändert hat, dass sie danach nicht mehr im Rollstuhl saß, sondern eben mit einer Amputation und dann mit einer Prothese zukünftig gelebt hat. Die Entscheidung hat sie getroffen, hatte sich vor dieser Entscheidung aber schon eben für diesen Wettkampf nominieren lassen und hat dann nach der OP entschieden, dahin zu gehen und hat sich dann hat den Quotenplatz geholt. Das hieß noch nicht, dass sie dann automatisch dabei ist, weil es wieder kein namentlicher Quotenplatz war, aber am Ende ist sie diejenige, die hier steht und ist so super positiv und hat so eine super positive Einstellung, die ich super inspirierend fand. Ich habe sie tatsächlich auch im Dorf getroffen. Ich war am Dienstag im Dorf und habe sie da getroffen und da war sie schon sehr fokussiert, weil sie gesagt hat, sie muss dieses Qualifikationsschießen oder wie heißt es morgen? Dieses,
ist eine Setzungsrunde, genau.
72 Pfeile, stupide für sich, sozusagen sehr konzentriert vor sich hinschießen, nicht gegen eine direkte Konkurrentin, sondern erstmal nur für sich, um dann sich zu qualifizieren für die Entscheidungsrunde. Und da ist sie sehr angespannt und da war sie schon sehr im Fokus, aber es war trotzdem einfach super gut zu sehen.
Wir sind schon Fan, können wir
ja
sagen.
Ja, total.
Flora, ich bin und hört Fan. Euch den Podcast an, ist super interessant. So, und jetzt blicken wir mal, damit wir hier auch mal auf mögliche erste Medaillenchancen am heutigen Tag Schwimmen und Bahnrad.
Richtig. Ja.
Fangen wir mit Schwimmen an. Morgens Vorläufe, ihr kennt das von den Olympischen Spielen. Selbe Arena, La Défense Arena, riesengroß. Und dann nachmittags, abends Finale. Die beiden heißesten Eisen für uns im Feuer, Verena Schott und Tanja Scholz.
Genau.
Wir holen ein bisschen aus. Verena Schott über 50 Meter Freistil, hat in Tokio zweimal Bronze geholt. Allerdings über Brust und Lagen. Morgen Freistil, schauen wir mal. Und jetzt können wir mal einmal kurz in der Klasse S6. Heißt, Verena Schott hat eine inkomplette Querschnittslähmung.
Richtig.
Genauso in der Klasse S5, jetzt aber über 200 Meter Freistil, Tanja Scholz am Start. Hat bei der letzten WM 6 Medaillen gewonnen. Ist auch inkomplett querschnittsgelähmt, aber S5 ist im Gegensatz zu S6, je niedriger die Zahl,
desto
beeinträchtigter.
Genau, desto stärker schränkt die Behinderung das Ausüben der Sportart ein.
So. Ihr merkt, wir erklären hier hin und wieder
wir sind
das
dran.
System. Wir sind dran, das System zu erklären. Genau. Und das S davor heißt, glaube ich, im Schwimmen geht es darum, dass das dann Freistil, Rücken.
Genau, es ist irgendwie ein bisschen, es trennt zwischen den verschiedenen Disziplinen.
Genau.
Also den Schwimmstilen. wahrscheinlich ist es eher der Schwimmstil, ja, den man damit einordnet. Das ist aber von Sportart zu Sportart wieder unterschiedlich, also das ist dann nicht so einfach.
Genau, die Zahlen bleibt, das bleibt, mhm, aber je niedriger, genau, die Zahl da bei der Klassifizierung, desto
stärker die Einschränkung.
Genau.
Genau.
Und dann gibt es meistens halt Unterschiede zwischen körperlichen Beeinträchtigungen, dann aber auch Sehbeeinträchtigungen, mhm, genau, etc.
Und dann gibt es 3 Sportarten bei den Paralympics, in denen auch Athleten mit geistiger Einschränkung starten, und Schwimmen gehört damit dazu und Paratischtennis. 2 von 3. Die dritte habe ich jetzt natürlich nicht auf dem Schirm, aber
finden wir noch raus.
Finden wir noch raus. Wird noch kommen.
Genau, also ich würde tippen, ich habe Verena Schott einmal kennengelernt, super, super sympathische Frau, in einem Talk hatte ich sie, und ja, sie hat wirklich selber mit den Tränen gekämpft, aber auch alle im Publikum und mich, mhm, auch als Moderator fast zu Tränen gerührt in der Geschichte, wie sie es erzählt hat, als sie ihre Medaille in Tokio gewonnen hat. Freue ich mich sehr drauf, drücke ich die Daumen, auch wenn, ich glaube, das heißere Eisen auf die erste Medaille Tanja Scholz ist.
Und wir haben noch einen Mann am Start, also den dürfen wir nicht unterschlagen, da kann ich die Medaillenchancen nicht einschätzen, aber im Schwimmen ist noch Philipp Hittmüller über 100 Meter Schmetterling auch am Start morgen, um sozusagen auch die Männer im Schwimmsport zu vertreten.
Ja, sehr gut. Dann noch eine Medaillenchance im Bahnrad.
Richtig. Da geht's weiter.
Wann geht's da los? Da gehen auch vorher die Qualis ab 12 Qualifikationsläufe und dann am Nachmittag so ab 16 Uhr circa die Finals. Auch da würde ich auf Pierre Senska und Maike Hausberger,
ja,
wenn ich tippen müsste, tippen.
3000 Meter Verfolgung jeweils. Genau, Männer und Frauen in ihrer Startklasse.
Pierre Senska C1-Klasse, Maike Hausberger C2. Maike Hausberger fährt auf einem Zweirad. Dreirad.
Mhm. Nee, Zweirad.
Zweirad.
Genau. Die C-Kategorie steht für Zweirad und die andere Kategorie ist dann eben, also wir haben ja noch einen sozusagen den dritten Starter morgen im Bahnrad, Thomas Ulbricht, von dem haben wir gestern im Podcast, ja, schon erzählt, der gemeinsam mit Robert Förstemann am Start ist, und Thomas Ulbricht ist in der Startklasse B2 und hat eben eine Sehbehinderung und dementsprechend fahren sie Tandem.
Okay. Maike Hausberger, eine spastische Hemiparese auf der linken Seite. Das ist ihre Beeinträchtigung. Und bei Pierre Senska habe ich nachgeschaut, hat Muskelschwund in den Unterschenkeln und steife Fußgelenke. Aber Pierre Senska habe ich bei der Einkleidung miterlebt. Auch ein total, ja, weiß nicht, lebensfroher Typ. Hammer. Der freut sich richtig hier auf die Spiele und da ist mein persönlicher, liegt da mein Augenmerk drauf morgen. Pierre Senska.
Top. Stark. Haben wir was vergessen? Haben wir den Überblick geschafft?
Ich glaube, wir haben den Überblick geschafft. Wir sind bei 23 Minuten Aufnahme. Ich glaube, das ist für die erste Folge, für den ersten Wettkampftag schon mal sehr, sehr gut.
Genau. Schauen wir mal, was rauskommt.
Wir haben Bock auf vielleicht die ersten
Medal Walks im Haus.
Es heißt nicht Walks.
Stimmt, du hast recht.
Wir haben
Medal Moments.
Medal Moments, weil nicht alle gehen. Und was ich total faszinierend finde, dass wir einen kleinen Insight aus dem deutschen Haus hier erzählen. Der Weg dieses Medal Moments aus dem Aufzug auf die Bühne wird wieder Spalier sein, wird gefeiert sein, falls ihr die Bilder kennt aus dem Deutschen Haus Paris, bei den Olympischen Spielen, wird richtig Bambule geben. Auf dem Boden sind diese Gehhilfen, die es auch auf Bürgersteigen gibt.
Ja.
Diese Rillen geklebt.
Bahnhöfen, damit,
genau, auf Bahnhöfen, ne? Dann die Rillen, dann da, wo es mal rechts rumgeht, also so, mhm, Abzweigungssystem. Dass da auch Blinde wissen, wo sie langlaufen. Finde ich wirklich total gut.
Es gibt auch Brailleschrift in den Aufzügen.
Genau, Brailleschrift ist auch, genau, hier sehr viel. Aber das hat mich besonders, weil es sah am Anfang so aus wie so Kabel, wo man so Kabel versteckt. So Kabelbrücken heißen die, glaube ich, ne? Ja. Und dann ist mir aber aufgefallen, nee, ist genau dafür.
Ja. Und sie verleiten auch total, man lässt sich leiten von diesen, also man steigt aus diesem Aufzug aus und man folgt diesem Weg Richtung Bühne und das ist irgendwie
und
cool.
Jetzt schon, genau, das sind so Kleinigkeiten, die sind ja die ersten Paralympics für mich so.
Für mich
das
auch, ja.
Genau. Irgendwie so greifbar und erlebbar machen. Und heute, ich fand auch, ich habe Fotos gesehen von der Eröffnungsfeier, von der Freude von diesen Athletinnen und Athleten, aber auch von der Faszination von den Athletinnen und Athleten mit den Prothesen, mit, also, also das ist wirklich, was die leisten, das geht mir jetzt schon nah. Freue ich mich auf die nächsten Tage.
Freue mich auf viele Athleten, die diesen Weg gehen dürfen.
Ja.
Oder den Medal-Moment erleben dürfen, so.
So sagen wir es. Also, Neil, vielen Dank.
Danke dir.
Ich freue mich auf morgen. Bis dahin.
Bis dahin.
Ciao und tschüss.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.